Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks.
Du interessierst dich für digitale Geschäftsmodelle, Startups und die Weiterentwicklung von Betrieben?
Oder willst du über die Grenzen des Handwerks hinweg neue Ideen entstehen lassen? Dann bist du hier richtig, wir starten in eine neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Handwerk Next. Wir sind tatsächlich heute nicht im Podcast-Studio, sondern mal wieder unterwegs, heute in München und zwar im Englischen Garten. Also was eine Location, das dürfen wir schon mal verraten, ihr dürft es später mal auf Social Media verfolgen. Wir sitzen nämlich heute in einem Tiny House und nehmen hier eine Podcast-Folge rund um dieses Thema auf. Und wir haben heute das Unternehmen Vagabundo Living zu Gast mit gleich 3 Podcast-Teilnehmern. Und wer hier vor uns sitzt, das erzählt euch einmal der Tim.
Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Zum Glück sitzen wir drinnen, weil hier in München regnet es zurzeit so ein bisschen. In einem wunderschönen Tiny House. Ihr werdet es auch noch wahrscheinlich auf einigen Stories sehen von uns. Genau, und wie Juliane eben schon gesagt hat, wir haben heute den Luca, den Michael und den Andreas zu Gast. Der Luca tatsächlich hat die Connection in die Heimat, aber wie das ganz genau zusammenhängt, wird er sich gleich auch nochmal selbst vorstellen und damit starten wir einfach mal. Luca, mit dir. Stell dich doch einmal selbst vor, wer bist du und welchen Hintergrund hast du, was hast du so gemacht schon?
Servus. ich bin Luca und ich bin Architekt. Ich habe hier in München Architektur studiert. Und komme ursprünglich aus Twiste in Waldeck-Frankenberg. Meine Familie hat auch unseren Produktionsbetrieb, also eine Messe und Schreinerei-Betrieb. Und dadurch ist quasi die Connection zwischen München und Waldeck-Frankenberg entstanden.
Perfekt, dann Michael oder Michi, mach da einfach mal weiter.
Genau, ich bin der Michi und ich habe jetzt hier mehrere Jahre, also auch in München, schon ein bisschen Berufserfahrung gesammelt und zusammen mit meinen 2 Freunden, also wir kennen uns ja auch alle schon sehr, sehr lange, Andi kenne ich schon seit dem 1. oder 2. Semester, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, wir kennen uns alle schon sehr lange und da ist eben dann so die Idee entstanden, dass wir halt zusammen mal was starten wollen und ja, Luca hatte die grandiose Idee, Tiny Häuser zu bauen.
Sehr gut. Und dann machen wir noch einmal die dritte Person, die wir heute zu Gast haben, Premiere auch für uns. 3 Personen hier zugleich im Podcast, Andreas oder Andi. Herzlich willkommen. Stell dich doch mal vor.
Ja, hi, ich bin der Andi. Erstmal danke, dass ihr den Weg auf euch genommen habt hier ins schöne München. Und den Michi, wie gesagt, er hat schon gesagt, wir haben uns im Wirtschaftsingenieurstudium kennengelernt. Luca habe ich in der Natur in München beim Surfen kennengelernt und so ist dann ein bisschen die Connection entstanden. Und mit der Zeit, wir haben auch viel so miteinander unternommen, ist dann eben der Luca auf die Idee gekommen mit den Tiny Häusern. Und Ende 2020 war es dann soweit, da haben wir das Ding gegründet. Anfang, Mitte 2021 wurde das Haus gebaut. Ja, und mehr werdet ihr sicherlich gleich noch fragen dazu.
Ganz genau. Und wer jetzt aufgepasst hat, hat auch gemerkt, dass das der erste Podcast quasi mit einem Unternehmen aus der Heimat ist tatsächlich. Also wir hatten noch keinen Podcast mit einem Unternehmen aus Waldeck-Frankenberg. Das ist, also ihr seid quasi die Premiere. Und der Luca hat es eben schon mal angedeutet, wie die Connection zwischen München und Twiste gestartet ist. Wir haben uns in einem kurzen Kennenlern-Call mal kennengelernt und er hat so ein bisschen berichtet. Also die Produktion ist sozusagen in Twiste, da könnt ihr gleich nochmal genauer drauf eingehen und ihr 3 wohnt aber in München. Und wir fangen mal an mit der Idee. Luca, ich würde dich direkt mal an dich geben. Wie ist so die Idee entstanden?
Also eigentlich, Andi hat ja schon gesagt, dass wir leidenschaftliche Surfer sind und die Idee ist im ersten Schritt eigentlich dadurch entstanden, dass wir gerne ein Urlaubsdomizil in Portugal haben wollten. Und darüber habe ich halt grundsätzlich nachgedacht, wie man das so gestalten kann, dass das auf kleinem Raum gut funktioniert und man es schön hat auch dort. Und darüber und während ich da dann so saß und das mir mal genauer angeschaut habe, sind wir eigentlich nach und nach so durch Gespräche drauf gekommen, dass es vielleicht auch weiter betrachtet auch für andere Leute interessant sein könnte. Ne? Und dann gibt's ja immer so diese klassischen Geschichten und dann, aber es war auch bei uns halt wieder so, wir saßen an der Isar mit einem Bierchen abends und haben halt geschnackt und dann ist man so drauf gekommen, dass das ja echt eine smarte Lösung ist für die Zukunft auch nicht nur um irgendwo anders zu leben, sondern auch um hier zu wohnen, ne, oder zu leben, ja.
Ja, jetzt haben wir ja schon, oder du hast es jetzt auch zwischen den Zeilen schon ausgeführt, aber wir haben auch eben eingangs gesagt, das Thema ist Tiny House. Andi, kannst du da mal drauf eingehen, was ist überhaupt ein Tiny House?
Ja, es gibt so eine grobe Definition von einem Tiny House, das bedeutet einfach ein kleineres Haus. Da gibt es so alles, was unter 50 Quadratmeter in etwa ist, das sagt man dazu Tiny House. Da gibt es verschiedene Arten von Tiny-Häusern, Tiny-Houses on Wheels, also auf einem Anhänger, Tiny-Häuser, die einfach direkt auf den Boden abgesetzt werden mit einem Fundament. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Tiny-House mit einer Wechselbrücke. Das erklären wir sicherlich demnächst noch. Einfach ein Haus, ein Wohnraum, in dem man eigentlich alles hat, was man braucht zum Leben und in dem man sich wohlfühlt. Und wo man einfach mit geringem Ressourceneinsatz trotzdem das schafft, was man in einem Haus auch hat. Ja? Und letztendlich ist auch eine kostengünstigere Variante, insbesondere im Jahr 2022, zu einem gewöhnlichen Haus. Ja?
Und Michi, vielleicht kannst du da nochmal unseren Zuhörern ein Gefühl dafür geben, weil auf Instagram, klar, sieht man das Haus, aber wie breit, wie hoch, wo befinden wir uns jetzt gerade eigentlich? Kannst du da nochmal was zu sagen?
Ja, also da wir uns jetzt bei diesem Haus an die Maße einer Wechselbrücke orientiert haben, haben wir eine Breite von 2,55 Meter, eine Länge haben wir hier von 7,82 Meter und bei der Höhe sind wir jetzt, je nachdem, wie man die Stützen ausfährt oder wie man das Gebäude hinstellt, sind wir jetzt hier bei über 6 Metern. Und also es ist deutlich, sage ich mal, ein höheres Tiny House, als man sich vielleicht vorstellen mag, weil wir auch auf 2 Ebenen jetzt in diesem Haus sind. Genau, aber so von den Dimensionen ist es dann doch schon, sage ich mal, recht hoch.
Da kommen wir gleich auch nochmal drauf, weil ich glaube, das ist so ein großer Punkt, der euch vielleicht unterscheidet von anderen Unternehmen, die Tiny Häuser bauen. Jetzt ist so eine klassische Frage, um da vielleicht auch nochmal ein Gefühl für zu bekommen als Kunde. Wann brauche ich eigentlich so ein Tiny House? Ist das mein Haupthaus? Ist das mein Ferienhaus? Wo stelle ich mir so ein Tiny House eigentlich hin? Stelle ich es mir in den Garten oder irgendwo anders auf ein Grundstück? Also was habt ihr da vielleicht für euch auch definiert, welche Kundengruppen und für welchen Nutzen so ein Tiny House gedacht ist. Andi, was würdest du aus deiner Sicht sagen?
Ja, also Tiny Häuser, es ist nicht so einfach zu sagen, was da jetzt genau die richtige Zielgruppe ist. Grundsätzlich gibt es da verschiedene Zielgruppen, zum Beispiel alleinstehende Personen, die benötigen nicht so viel Platz, ältere Personen. Wenn das Haus dann wirklich barrierefrei ist, ist das natürlich eine tolle Lösung. Ja. Das gibt es natürlich dann auch im B2B-Bereich für Tourismus, für Events, als Büroräume oder auch für Messe, für den Messeeinsatz. Also so ein Tiny House wie das hier mit über 6 Metern Höhe differenziert sich natürlich sehr stark von anderen Messebauten und ist auch definitiv nachhaltiger, weil du hast deutlich weniger Materialeinsatz und es wird weniger weggeschmissen und du kannst es wiederverwenden. Genau, und es ist wirklich sehr schnell, flexibel einsetzbar. Ja, aber wie gesagt, die Zielgruppe ist schwer zu definieren. Das kommt letztlich auf den Konsumenten, ich sage jetzt mal im B2C-Bereich selbst drauf an, was er eben haben möchte. Vernünftig wäre es natürlich für jeden Menschen im frühen Alter, sage jetzt mal, sobald er ausgezogen ist, einen eigenen Wohnraum zu kaufen, weil ja, je später man es kauft, desto teurer wird es, zur Miete zu wohnen. Ja, das summiert sich natürlich dann auf Dauer.
Also bei den bisherigen Anfragen war auch wirklich alles dabei, von jungen Studenten bis hin zu Senioren, die vielleicht auch Platz machen wollen in ihrem Haus für die nächste Generation und wo dann auch im Grundstück so viel Platz ist, dass man sich noch ein Tiny House daneben stellen kann. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich offen dafür zeigt, für diese Häuser und sich auch fragt, so, was brauche ich eigentlich zum Leben? Ich habe vielleicht einen ganzen Keller vollgestellt mit Sachen, die ich eigentlich gar nicht mehr anschaue oder wo ich auch gar nicht mehr weiß, dass ich die überhaupt besitze. Und wenn man mal ehrlich ist, so im alltäglichen Leben braucht man irgendwie sehr, sehr wenige Sachen. So geht es mir zum Beispiel. Ich habe so vielleicht 2, 3 Lieblingsjeans, die ich anziehe und deswegen brauche ich auch keinen vollen Kleiderschrank. Wenn man sich dafür ein bisschen öffnet und sagt, so was brauche ich wirklich im Leben? Ich glaube, dann kann so ein Haus auch für sehr, sehr viele Leute eine Antwort sein, genau.
Es kann aber auch einfach rein gesellschaftlich gesehen eine Antwort auf ein paar Fragen sein. Es wird jetzt keine universelle Lösung für unseren Wohnungsnotstand sein, aber wenn wir einfach daran denken, im ländlichen Raum ist sowas schnell ergänzt. Im ländlichen Raum haben die Leute auch noch meistens größere Grundstücke, auf denen noch Platz ist. So ist das schnell ergänzt und es wird günstigerer Wohnraum geschaffen. Auch im Städtischen kann mit diesen Objekten nachverdichtet werden, in Sonderlösung. Und somit ist es zumindest ein weiterer Schritt dahin, eine nachhaltigere Lösung für solche Probleme zu bieten.
Ja, und um dem Zuhörer, um euch einfach nochmal Gefühl dafür zu vermitteln, wir haben ja eben mal die Maße gehört und man denkt jetzt vielleicht so, boah, das könnte ein bisschen klein sein. Ihr habt ja jetzt gerade auch davon gesprochen, sich auf das wirklich zu reduzieren, was man braucht. Und wenn man jetzt hier in dem Tiny House sitzt, muss man sagen, dass es schon ein Raumwunder ist. Luca, vielleicht kannst du da mal ansetzen. Du hast uns eben im Vorgespräch auch erzählt, dass hier ganz bewusst die einzelnen Ecken ausgenutzt worden sind und auch architektonisch mit Blickachsen gearbeitet wurde, um genau dieses Raumgefühl zu erzeugen. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen.
Ja, sehr gerne. Also das gibt so ein paar kleine Besonderheiten einfach, die wir genutzt haben, weil wie du schon sagst, das ist halt am Ende nicht. Wir haben hier nicht 100 Quadratmeter oder so, wir sind hier auf 28 Quadratmeter und da müssen wir mit ein paar Tricks arbeiten, um einfach das Raumgefühl herzustellen. Das ist zum Beispiel, wenn wir uns im Erdgeschoss befinden, als allererstes diese großzügige Öffnung des Gebäudes, also durch Fenster, ganz einfach, die einfach den Raum nach außen erweitert und ich halt nicht kein bedrängendes Gefühl bekomme oder sowas, ne, was man vielleicht manche Sorge hätten, dass das passieren würde. Dann, wie Michi auch schon gesagt hat, ganz wichtig, dieser Punkt der Zweigeschossigkeit, also dieses Besondere unseres Hauses, dass ich quasi eine Transporthöhe habe, die ich bewegen kann auf einem normalen Sattelzug. Und vor Ort es abstelle und es dann wirklich nach oben fahre, mein zweites Geschoss ausfahre und meinen Wohnraum so nochmal erweitere. Also das ist natürlich der größte Trick hierbei. das ist einfach auch dem geschuldet, wenn wir jetzt, im Zuge vorher schaut man sich ja auch an, was ist so da alles, ne? Also was wurde schon in der Richtung so gearbeitet und so. Und dann stellt man halt auch immer wieder fest, es gibt 2 Probleme, mit denen wir uns nicht abfinden wollten, war einfach, der Schlafraum ist immer irgendwie so eine Restnische und und dann ist es halt auch durch das zweite Geschoss, wie gesagt, es ist keine Nische mehr. Ich habe einen kompletten Raum dort oben, der nochmal allein 16 Quadratmeter hat. In dem kann ich schlafen, ich kann mich zurückziehen, ich kann arbeiten dort oben. Und um das natürlich miteinander zu verbinden, dieses Oben und Unten, weil wir, das ist eigentlich ganz interessant auch, es gibt dieses Haus vereint so die archaischen Bedürfnisse des Menschen zu wohnen, weil es mag sich viel verändert haben, aber der Kern des Ganzen ist trotzdem, dass wir irgendwie einen Bezug zur Natur haben wollen und nach draußen. Und das andere ist aber trotzdem, dass wir uns irgendwie auch wir brauchen auch Schutz. Wir müssen uns abgrenzen können und zurückziehen können. So, und das ist immer gleich geblieben. Also es hat sich nie verändert. So, und dieses Haus vereint das hier sehr schön. So, wir haben im Erdgeschoss, wie ich gesagt habe, diese Offenheit, eine Terrasse um das Haus herum noch gebaut, lebe ich drinnen draußen, erweitere ich meinen Wohnraum enorm. Entschuldigung. Und gehe dann hoch und der obere Bereich ist von uns eher als dieser Rückzugsort gedacht. Also hier gehe ich hin, kann ruhen, kann mich abgrenzen und finde meinen Schutz sozusagen. Ja, genau.
Jetzt sind wir auf einen Punkt schon sehr stark eingegangen, nämlich diese Zweistöckigkeit. Und um es auch nochmal auf den Punkt zu bringen, ihr seid das erste Unternehmen, das zweistöckige Tiny-Häuser baut. Das ist so ein großer Punkt, der euch unterscheidet vielleicht zu der bisherigen Produktion von Tiny-Häusern. Was wir aber auch super interessant fanden bei euch, war die Mobilität und die Transportierbarkeit. Könnt ihr das vielleicht auch nochmal erklären, Michi, vielleicht du, wie funktioniert diese Mobilität von so einem Tiny House?
Also wir haben halt hier mit dem Haus haben wir wirklich eine maximale Flexibilität, weil wir mit dem Haus auf der Basis einer Wechselbrücke aufbauen. Das bedeutet, diese Wechselbrücken, die kommen eigentlich aus der Logistik, dass ein LKW schnell Ladung transportieren kann. Das heißt, ein LKW würde dementsprechend unter das Haus fahren mit dem Anhänger. Dann kann der Anhänger mit Luftkesseln sich anheben, kann die Wechselbrücke andocken. Dann wird es über vier Ladungssicherungspunkte befestigt und dann kann man eigentlich wegfahren. Das heißt, man ist relativ schnell mit diesem Haus unterwegs. Der große Vorteil dabei ist, wir haben keine Verbindung zu einem Anhänger, der natürlich hin und wieder mal zum TÜV muss. Und wenn man jetzt zwei Jahre zum Beispiel steht und man müsste zum TÜV, ja, dann müsste man einfach mal zum TÜV fahren. Wir bleiben einfach stehen. Das Haus ist jetzt kein, sage ich mal, Anhänger oder Gefährt. Das heißt, wir müssen nicht zum TÜV. Es ist in dem Sinne dann eine Ladung. Und das ist eben der enorme Vorteil. Und da sind wir auch extrem flexibel. Und wenn wir jetzt umziehen damit, dann wir sind relativ schnell, sage ich mal, umzugsbereit. Wir würden dann oben im Obergeschoss die Möbel ausbauen. Wir haben dann noch so zusätzliche Sicherungsstützen mit drin, die würden wir noch ausbauen. Und dann können wir dieses komplette Obergeschoss über das Untergeschoss fahren. Und dann hat das Haus nur noch die Maße eines Containers, einer Wechselbrücke. Und dann kann man von heute auf morgen eigentlich umziehen damit. Genau, und das macht dieses Haus halt so wahnsinnig flexibel, genau.
Super smart gelöst und genau so ist ja das Haus tatsächlich erst in der letzten Woche von Twiste, also die Aufmerksamen Waldeck Frankenberger unter euch, vielleicht seid ihr mal durch Twiste gefahren und habt gedacht, was steht denn da eigentlich am Straßenrand? Das ist das Tiny House, was tatsächlich jetzt im Englischen Garten steht und genau so, wie der Michi es gerade erklärt hat, so wurde es ja dann auch transportiert.
Und vielleicht könnt ihr nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt nämlich einen Fun-Fact und da haben euch die Behörden so ein bisschen tatsächlich auch, man kann sagen, das Leben schwer gemacht, aber es mussten einige Formalia erledigt werden, bis das Haus dann auch in München war. Anni, willst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen?
Ja, klar. Also es ist natürlich nicht immer so einfach, wenn man etwas zum ersten Mal macht und so war das natürlich auch mit dem Transport. Wir haben uns da mit einem Transportdienstleister aus Brilon kurz geschlossen und den dann letztendlich beauftragt, bis wir den gefunden haben, ist dann auch ein bisschen Zeit vergangen. Nicht jeder Anhänger ist gleich und nicht jede sozusagen Höhe des Anhängers ist gleich. Diese Höhe war jetzt um ein paar Zentimeter zu hoch, sodass die letztendliche Höhe vom Haus 3-4 Zentimeter über der Maximalhöhe war. Das sind eben hier diese Regularien in Deutschland. Ist auch richtig so. Wir haben ja die 4 Meter Transporthöhe in Deutschland. Wenn man dann einfach ein paar Zentimeter über diesen 4 Metern ist, das ist nicht so schlimm, dann muss man das genehmigen lassen. Das wird dann in jedem Regierungsbezirk, den man durchfährt, genehmigt. Also die ersten 10 von 12 oder 13 Genehmigungen, die sind innerhalb von 48 Stunden passiert. Und die letzten paar innerhalb von 2 bis 3 Wochen. Und dementsprechend hat sich das nochmal ein bisschen verzögert, dieser Transport. Wir haben hier gewartet, also wir haben uns alle ein bisschen geärgert, weil wenn wir es gewusst hätten, hätten wir natürlich das alles schon viel früher erledigt. Aber und dann ist natürlich auch das technische Ding, es gibt auch Anhänger, die niedrigere sozusagen Absprungbasen haben und dann wäre das Ganze genehmigungsfrei gewesen. Aber man muss natürlich erstmal den Transportdienstleister finden, der das dann für dich so befördern kann. Den gibt es sicherlich auch. Oder wir müssen uns einfach mal nach einem anderen Anhänger umschauen. Genau. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Hürden und Steine, die einem in den Weg gelegt werden, aber es gibt immer Lösungen und da muss man dann einfach ein bisschen sich drum kümmern und darauf hinarbeiten und ja, immer optimistisch bleiben.
Ich wollte gerade sagen, ja. Startup-Life, da kommt etwas auf einen zu und dann wird es halt dann auch irgendwie gelöst und weggeräumt und so wie wir euch kennengelernt haben, seid ihr ja auch genau das Team dazu, das auch relativ schnell und mit der nötigen Ruhe zu schaffen. Thema Geschäftsmodell. Michi, vielleicht kannst du da nochmal direkt auch weitermachen, beziehungsweise darauf eingehen. Was macht euch denn so besonders gegenüber von anderen Marktteilnehmern?
Also es gibt schon sehr viele Marktteilnehmer und man hat da auch gesehen, dass es viele Ansätze gibt, viele unterschiedliche Ideen dazu, zu dem Thema. Und was wir, glaube ich, von Anfang an oder was uns von Anfang an ausgemacht hat, ist, dass wir eben echt uns schon lange kennen und sehr gute Freunde sind und das jetzt wirklich auch aus Leidenschaft machen und weil wir halt Lust haben, zusammen irgendwie was zu starten, jetzt nicht immer unbedingt mit dem Idee, dass wir da das möglichst Maximale rausholen an Gewinn oder so, sondern dass wir einfach Freude daran haben, coole Häuser zu bauen. Und wir wollten vor allem was bauen, was es so noch nicht gab, also wirklich ein Eyecatcher. Und dieses Haus ist ein Eyecatcher und das hat auch jeder schon gesagt, so wow, ist das groß, wow, ich hätte nicht damit gerechnet. Ja, schon, gell? Also die Leute sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so groß ist. Oder wir sitzen jetzt hier auch hier unten drin an unserem Küchentisch zu fünft und ich finde nicht, dass es eingeengt wirkt. Wir haben hier große Fensterfronten und man fühlt sich einfach wohl hier drin und ich denke, wir haben einfach einen guten Ansatz und wir ergänzen uns alle sehr gut als Team und ja, ich glaube, das macht uns auch aus.
Ja, also wir haben ja auch den Markt uns so ein bisschen angeschaut bei der Gründung oder bei der Konzeption von dem Haus und wir haben natürlich gesehen, was so gerade verfügbar ist. Da gibt es Häuser mit super Qualität, da gibt es auch Häuser mit einer geringfügiger Qualität. Das ist dann auch unter anderem dadurch bedingt, dass die eben direkt auf einem Anhänger draufgebaut sind, der einfach maximal 3,5 Tonnen transportieren kann. Und da kannst du natürlich dann nicht eine, Standard-Holzhaus-Qualität bauen. Und dann haben wir uns halt auch gedacht, die einen Häuser, die sind zwar qualitativ sehr hochwertig, aber schauen halt einfach nicht so schön aus. Das ist dann eher so dieses Bauwagen, auch direkt auf einem Anhänger, aber halt du kannst drin wohnen und es ist schön und es ist ja angenehm drinnen. Und die anderen Häuser sahen vielleicht teilweise auch ganz schick aus, aber dann waren sie halt so Leichtbaudinger. Und das ist halt so ein Ding, was du dann zweimal kaufst im Leben. Das ist wie wenn du irgendwie einen Akkuschrauber vom Discounter kaufst, das liegt dann rum zu Hause, du denkst dir so, was habe ich nur getan? Und dann kaufst du es gleich nochmal irgendwie vom Markenhersteller. Und das ist ja bei den Häusern dann auch ähnlich. Und wir haben eben versucht, anspruchsvolles Design einerseits und eben diese Qualität zu einem Haus zu verbinden und zu einem Produkt. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, jetzt bei diesem Musterhaus, was wir hier jetzt in München stehen haben, und auch die anderen Konzepte, die wir jetzt sozusagen, wir haben jetzt aktuell 3 Häuser in unserem Portfolio, die sind auch so darauf angelegt oder ausgelegt, dass das eben diese beiden Komponenten Qualität und anspruchsvolles Design und innen drin natürlich eine intelligente Raumaufteilung, die das Haus dann deutlich größer wirken lassen, als es natürlich auf dem Papier von der Quadratmeteranzahl ist, dass wir diese Punkte eben zusammengelegt haben und ich glaube, es ist ganz gut gelungen soweit.
Wir haben uns auch öfters mal so Videos angeschaut, wie andere Häuser produziert werden. Oder auch dem Luca gezeigt, ja, schau, und so machen es die. Und dann hat der Luca auch immer gesagt, so, oh, da sind die Schäden vorprogrammiert. Und immer, so machen wir das nicht, so machen wir das nicht. Also das bleibt mir schon in Erinnerung. Also, so dürfen wir es nicht machen.
Im Tiny House Bau gibt es natürlich auch viele Hobbybastler. Wir machen jetzt richtig schlimmes Bashing, oder?
Nein. Also, wir sind übrigens auch noch da.
Genau. Im Tiny House Bau, da gibt es definitiv Hobbybastler. Es gibt definitiv auch Leute, die verstehen absolut ihr Handwerk, machen das richtig gut. Aber das kann vielleicht der 0815-Kunde nicht immer so differenzieren. Und da ist es schon wichtig, dass jetzt wir zum Beispiel den Luca dabei haben, der eben versteht was von der Architektur. Und dass wir auch unseren Betrieb von Lukas Eltern, die das eben produzieren, auch haben, die einfach auch jahrzehntelange Erfahrung schon im Holzbau haben. Und das macht auch einen großen Unterschied, meine ich.
Also genau das, was ihr jetzt so super beschrieben habt, das erleben wir auch hier. Also als wir reingekommen sind, ich glaube, das Erste, was ich gesagt habe, habe ich gesagt, wow, das ist aber schon eine gute Qualität. Also allein die Fenster. Als wir dann zum Bohrerofen gekommen sind, da war es mir dann auch klar. Aber man hat einfach so ein Zuhausegefühl tatsächlich. Also genau das, was ihr beschrieben habt, haben wir hier auch wahrgenommen. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was Andi gerade schon geteasert hat. Und zwar, der Bau findet ja in Twiste statt, bei deinen Eltern im Unternehmen. Wie haben die eigentlich so reagiert, als du nach Hause kamst und gesagt hast, oh, ich will mit zwei Kumpels aus München Tiny-Häuser bauen und ihr baut die übrigens?
Ja, da muss ich einfach sagen, da habe ich wirklich groß Glück, dass meine Eltern da sehr offen sind, auch für Neues immer schon. Und eigentlich waren sie sofort begeistert. Also alle haben Bock gehabt und haben eigentlich so nach dem Motto, wann geht's los, ne? Ja. So, also das war schön.
Ja. Ja, also eine bestehende Idee oder auch die Mehrwerte, die er jetzt herausgestellt hat, einfach auch neu erfunden. Aber vielleicht nochmal darauf einzugehen, weil wir sind ja ein Podcast für auch gerade Handwerker und wir gucken ja auch mit dem Podcast in die Zukunft. Was hat das mit dem Betrieb gemacht? Ihr kommt ja aus dem Messebaubereich. Hat sich da auch innerhalb des Teams, des Handwerksbetriebs etwas verändert?
Ja, also das ist ja so, die Strukturen, die sind jetzt einfach im Umbruch so, ne? Also man muss ja einfach auch sehen, die ältere Generation hat das jetzt, also mein Vater hat das jetzt einfach jetzt 30 Jahre oder so gemacht. Was super ist, ist, dass wir halt einfach, wie Andi auch schon gesagt hat, einfach so viel Know-how da haben und Tischlermeister mit dem Stahlbau sind genug Erfahrungen da und alles so Schnittstellen, die halt einfach dann doch weiterhelfen, ne? Weil ich meine, auch als Architekt ist es ganz hilfreich, wenn man mal nachfragen kann, was jetzt die beste Lösung für so und so ein Holzdetail an der Stelle jetzt ist oder sowas, ne? Das ist für uns praktisch. Und was du meintest, wie sich das Unternehmen so neu organisieren kann oder weiterentwickelt. Also man erlebt jetzt da halt auch eine Digitalisierung mit uns so, ne? Wir arbeiten halt eigentlich dadurch, dass wir auch viel in München sind, müssen wir einfach quasi mit digital arbeiten, zusammenarbeiten. Und da wird auch erlebt, dass es halt Schnittstellen gibt, die Arbeitswelt enorm erleichtern oder verschnellern, so, ne? Arbeitsschritte einfach schneller passieren lassen, weil die digitale Schnittstelle halt schneller ist. Also sprich zum Beispiel die Bauüberwachung. Das ist ja, wenn ich jetzt vorstellen würde, ich wäre ein klassischer Bauleiter, der in München sitzt und müsste immer auf die Baustelle nach Hessen fahren. Das wäre ja ein Aufwand und ein, also auch langwierig jedes Mal vor jedem Schritt. So. Und so gibt's jetzt dafür Apps und Programme, die du halt einfach nutzt, wo ein Bautagebuch, wo in Pläne direkt eingetragen werden kann, was das Problem ist. Das kann ich mir einfach instant anschauen, das bearbeiten und zurückschicken und damit ist sofort die Frage geklärt und ich muss nicht irgendwie auf nächste Woche den Joe Fix warten, sondern kann halt gleich reagieren. Also das ist schon sehr gut, sehr schöner Vorteil.
Genau, ihr habt jetzt schon viel zu der Qualität gesagt, zu der Transportierbarkeit und auch der Flexibilität. Was wir bei euch aber auch interessant fanden, und da geht vielleicht das nochmal in eine andere Richtung, so eure Vision. Also wir haben es kurz angeschnitten, Thema Nachhaltigkeit. Und was wir über euch gelesen haben, war, dass ihr Lösungen anbietet, die Mensch, Natur und Gesellschaft einen direkten Nutzen bieten. Also das, was wir über euch gelesen haben. Was ist vielleicht auch so eure Vision, die ihr damit erreichen wollt?
Ja, also der Mehrwert ist natürlich in dem Sinne, dass wir wirklich etwas bauen wollen, was dem Menschen wirklich oder was für den Menschen wirklich eine Antwort auf Fragen sein kann. Also wo man wirklich sagt, okay, das ist dein Zuhause, da kannst du dich wohlfühlen, das ist ein Ort, ja, wo du dich wohlfühlen kannst, wo du halt nicht nur eingesperrt bist, wo du dich nicht, weiß nicht, wie in einer Großstadt, in einer kleinen Einzimmerwohnung eingesperrt fühlst, sondern wo du sagst, okay, ich nehme das jetzt selber in die Hand, ich will vielleicht Natur um mich herum haben und nutze dann eben auch dieses, was Luca auch vorhin schon gesagt hat, das so ein bisschen auch draußen leben, in der Natur leben. Wir haben jetzt hier große Fensterfronten drin, wir sind hier umgeben von Bäumen und ganz viel Grün und das macht ja auch was mit einem selber, also da fühlst du dich ja gleich, sag ich mal, wohler, wenn du da diesen Ausblick dann auch hast und ja.
Ja, auch in Hinsicht mit, in Einklang mit der Natur ist natürlich das einerseits das Leben im Haus im Einklang mit der Natur, aber natürlich auch der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen im Bau heutzutage, da kommt jetzt Luca sicherlich gleich als nächster Sprecher noch dran, werden natürlich Materialien verwendet, die sicherlich jetzt hier bei einem Tiny House-Bau, was ein Holzbau ist, effizienter verwendet werden. Du hast viel weniger Materialeinsatz, also einen Bruchteil des Materialeinsatzes und auch die Versiegelung des Bodens findet hier nicht statt. Aber ich glaube, jetzt lasse ich den Luca weiterreden, weil bevor ich was Falsches sage.
Ja, Quatsch. Ja, aber das, ja, was du sagst mit der Versiegelung, ist ja auch ein Punkt für nachhaltiges Leben. Ne? Desto mehr Fläche wir versiegeln, desto heißer, umso heißer wird es nochmal mehr und so weiter. Also schon nicht unwichtig. Aber es ist auch einfach für jede Person ein wirtschaftlicher Aspekt dabei. Ich muss hierfür keinen Kredit. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Waldecker Raum ist, aber wollte ich hier in München ein Haus kaufen, dann kann ich gleich eine Million aufnehmen oder sowas. Und das kann ich nicht mehr abstottern. So, das heißt, wir gehen dazu über, dass ich irgendwie Schulden meinen Kindern vermachen müsste oder so, wenn das weitergedacht werden sollte. Also ich erarbeite mir hier in jeglicher Hinsicht eine enorme Freiheit. Ich habe einen viel geringeren Kredit zu tilgen. Der ist schneller getilgt und ich kann mich um andere Dinge kümmern, auf die ich vielleicht mehr Lust habe. Ne?
Absolut, und das merkt man ja auch in all dem, was ihr jetzt schon so gesagt habt, zwischen den Zeilen oder auch direkt, dass ihr dafür steht, also für diese Nachhaltigkeit, für die Verwendung der Materialien und wie gesagt auch einen direkten Nutzen bieten wollt. Wenn wir die Vision von euch jetzt mal ein bisschen verlassen oder die Mission, auf der ihr unterwegs seid und Richtung Zukunft schauen. Da habt ihr ja eben, und Andi, du hast es glaube ich schon angeschnitten gehabt, ja auch mehr als das Konzept, in dem wir jetzt gerade sitzen, im Kopf. Ihr habt auch berichtet von einem einstöckigen Objekt, aber vielleicht kannst du uns da mal kurz mitnehmen. Aktuelle Situation haben wir verstanden. Was sind jetzt so die Konzepte, die ihr auch im Kopf habt?
Also grundsätzlich die nächsten Schritte, die wir haben und auch Konzepte, kann ich gerne kurz erläutern. Es ist noch vorneweg für alle, die noch kein Startup gegründet haben. Es dauert immer ein bisschen länger, als man denkt. Also es gibt immer wieder kleine Rückschritte. Die nächsten Konzepte, wie gesagt, wir haben ein Haus, es ist einstöckig. Das ist 13 auf 3,40 Meter. Das ist dann auch barrierefrei. Das ist vielleicht eine tolle Sache für ältere Personen, generell dieses Thema Generationentausch, wenn man sagt, es gibt ein Riesenwohnhaus, da wohnt meine Oma drin oder vielleicht meine Eltern, die müssen das Ganze putzen, das muss beheizt werden und so, das ist in keinster Weise nachhaltig. Wenn diese ältere Generation dem ganzen Thema über offen ist, und das sind sicherlich einige schon heutzutage, und die ganzen Themen heutzutage mit Klimawandel und politische Themen treiben das natürlich auch noch voran, dann ist das sicherlich eine geniale Lösung. Und ansonsten, die nächsten Steps, die wir so haben, sind natürlich diese verschiedenen Bauprojekte voranzutreiben, die grundsätzlich die aktuell schon gebauten Produkte weiterzuentwickeln. Und wir möchten unbedingt im kommenden Jahr einige Kundenhäuser, wir haben jetzt dieses Jahr das erste Kundenhaus verkauft und bauen es aktuell. Und im kommenden Jahr wollen wir da weiter anschließen, nachhaltig wachsen, nicht zu schnell, weil Wir haben auch keinen Investor, das ist alles selbst finanziert. Wir haben keinen Druck, da jetzt extra schnell zu wachsen. Und das sehe ich auch als enormen Vorteil übrigens, weil dadurch kann das Haus so gebaut werden, wie wir es wollen. Es wird deswegen nicht irgendwie maximal günstig gebaut mit der maximalen, mit dem maximalen Profit oder der Marge. Und somit kann es so genauso sein, wie wir es oder wie es unsere Mission und Vision auch entspricht.
Luca, vielleicht willst du da auch nochmal einsteigen. Architektonisch, was wartet da noch so auf die zukünftigen Käufer?
Also, das bleibt spannend. Nein, also wie Andi schon sagte, wir bewegen uns da auch in den Cabin-Bereich rein. Also einfach dann doch ein wenig größer nochmal gedacht. Mehr Fläche für den Bewohner. Und aber trotzdem steht das in keinster Weise den kleineren Geschwistern nichts nach. Ne? Also wir finden auch dort eine smarte Raumlösung, Raumaufteilung, so dass ich das angenehm bewohnen kann. Ja.
Ja. Vielleicht auch nochmal in die Richtung Nachhaltigkeit gedacht. Wie autark ist das Haus heute schon und wie autark könnte es in Zukunft vielleicht auch sein?
Das Haus jetzt kann auch schon, was Elektrizität angeht, also Strom, sehr schnell autarker gemacht werden durch eine Ergänzung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ich kann auch, das finden wir eigentlich ein super lustiges, aber auch spannendes Thema. Also ich kann das WC wechseln, ich kann eine Brenntoilette installieren. Und
jetzt wird's spannend.
Ja. Das ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte halt. Ne? Das
ist eine ganz saubere Sache.
Ja, genau.
Danach ist nicht mehr viel zu sehen.
Ja. Und du hast gleich noch eine Heizung im Bad. So, ne? Heizen, das Thema wichtiges Thema auch gerade. Hier kann Kombisituationen mit Holzöfen und so Pelletöfen so können ergänzt werden oder schon von Anfang an vorgesehen werden. Damit wird das Heizen autark. Und man könnte auch eine Wasseraufbereitung vorsehen. Dann wirst du auch von der Wasserversorgung autarker. Was wir halt einfach jetzt gesagt haben bei diesem Projekt jetzt, man muss auch immer die Kosten für den Nutzer mit beobachten. Also wenn ich am Ende 70.000 oder 100.000 Euro allein für die Autarkie zahle, muss man das schon mal gegenchecken.
Michi, du hast auch im Vorhinein, als wir das Vorgespräch hatten, über das Thema Wärmepumpe gesprochen. Auch das würde funktionieren, oder? Mit dem Tiny House?
Ja, genau. Also wir haben ja jetzt gerade in diesem Haus haben wir eine elektrische Fußbodenheizung verbaut. Die haben wir jetzt, wir waren ja eine halbe Stunde vor euch, waren wir im Tiny House. Dann haben wir die schnell angemacht und es war eigentlich dadurch, dass wir hier so ein geringes Raumvolumen haben, war es auch relativ schnell beheizt. Und ich glaube jetzt aktuell, unsere Körper heizen ja jetzt auch. Ich weiß gar nicht, ob die Fußbodenheizung jetzt weitermacht. Wir haben hier das Haus auch gut gedämmt. Also in so einem kleinen Raum hat man natürlich dann weniger Energieaufwand. Das ist auch klar. Aber ich wollte mich auf jeden Fall auch jetzt mit dem Thema Wärmepumpe beschäftigen. Ob wir vielleicht auch in anderen Häusern einfach andere Heizsysteme verbauen können und das auch anbieten können. Je nachdem, wir wollen natürlich auch eine Individualisierung unseren Kunden anbieten. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und nur weil wir jetzt sagen, hey, ich finde das jetzt super, dass jetzt hier die Fußbodenheizung drin ist. Gut, es ist auch super, aber es macht schöne warme Füße. Aber es kann ja auch sein, dass einfach eine andere Heizungsart auch einfach Sinn macht. Und da denke ich, macht die Wärmepumpe auch sehr viel Sinn. Und deswegen werde ich mich für zukünftige Projekte auch damit mehr beschäftigen. Ja.
Thema Individualisierbarkeit, das haben wir tatsächlich auch erst im Vorgespräch nur besprochen. Macht da doch gleich mal weiter. Was kann man hier alles individuell gestalten? Also wir sitzen ja jetzt hier in einem super, super hochwertigen Haus, aber als Kunde kann ich relativ viel beeinflussen, oder wie ist das?
Ja, das auf jeden Fall. Also das Grundgerüst steht auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt als Kunde sage, oh, das Fenster will ich an einer anderen Stelle haben oder ich brauche das an dieser Stelle gar nicht unbedingt, weil sonst schaut mir der Nachbar immer hier rein, dann muss er das auch nicht haben. Also man kann das schon individualisieren in Bezug auf Fenster, Oberflächen, Farben, Außenfassade. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir würden jetzt einfach, wenn wir das anbieten, als Basis mit Küche und Badezimmer anbieten. Genau. Und Möbel, alles, was jetzt hier dann ja sonst noch verbaut ist, wie das Sofa, auf dem ihr sitzt, das würde dann on top kommen. Also je nachdem, es kann ja auch sein, vielleicht möchte sich das jemand selber einrichten. Vielleicht möchte auch jemand sich selber eine Küche bauen. Dann sind wir auch dafür offen. Grundsätzlich, ja, wie gesagt, das Gerüst steht und dann kann man sagen, was man gut findet und was man vielleicht gerne anders haben wollen würde. Und dann würde man da auch auf jeden Fall eine Lösung dafür finden.
Und das sogar bis zur Inneneinrichtung. Und an der Stelle können wir, glaube ich, tatsächlich mal einen Namen sagen. Und zwar haben wir eben im Obergeschoss Mobiliar von der Firma Tonet, die ja auch bei uns in Waldeck-Frankenberg ansässig ist, gefunden. Also bis dahin geht ihr, dass ihr quasi auch Mobiliar mit dem Tiny House verkauft oder dass das integriert ist.
Natürlich, also wenn da jemand sagt, hey, dieser Tisch, der passt hier perfekt rein, was wir auch der Meinung sind, dass der hier perfekt reinpasst, dann auf jeden Fall, wir sitzen jetzt gerade, glaube ich, alle drei auf, also wir sitzen jetzt gerade alle drei auf den Tonet-Stühlen und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte es genauso haben, dann kriegt er das auch genauso.
Jetzt würde mich natürlich noch einmal interessieren, wie wohnt ihr eigentlich aktuell und wie wollt ihr in Zukunft wohnen? Habt ihr schon eure eigene Tiny House Planung gestartet? Da würde ich es aber mal gerne von allen drei hören.
Ja, also ich bin Andi, ja. Ich wohne in einer WG. Ich könnte auch in einer Wohnung alleine wohnen. Also ich bin der Hauptmieter. Ich habe das Glück in München, bin da schon seit über 10 Jahren drin. Deswegen ist es kein so extrem teurer Preis. Ja. Sobald, ich überlege wirklich schon längere Zeit, eben dieses 13 auf 3,40 Meter Modell, den Vagabondo Comfort, als nächstes Haus dann eben in Auftrag zu geben. Ja, weil es einfach, weil es mir vollkommen ausreichen würde und sicherlich auch zu zweit wäre da genug Platz drin. Und dann müsste man damit natürlich aufs Land ziehen. Ja. Oder natürlich, ja, hier im Englischen Garten, vielleicht ist hier noch ein zweiter Platz vor Ort. Schauen wir mal.
Vielleicht kriegen wir euch beiden ja auch noch nach Waldeck-Franken.
Da wäre es auf jeden Fall günstiger vom Platz.
Ja, ich wohne auch gerade in einer Wohnung, bin gerade frisch wieder in eine Wohnung eingezogen. Ich habe sogar jetzt über den Sommer einen Monat beim Andi in der WG gewohnt, als Übergang. Genau, das war auch sehr lustig. Was ich mir aber auch vorgenommen habe, jetzt für die Zukunft, ich weiß jetzt noch nicht genau, wann sich das für mich realisieren lässt, ist aber auch ein Haus, ein Vagabundo-Tiny-Haus ich bin gerne in den Bergen oder einfach auch so ein bisschen draußen in der Natur und da könnte ich mir halt sehr gut vorstellen, wenn ich einen Platz finde, dass ich so ein bisschen auch in so ein Tiny-Haus ziehe. Man muss ja auch nicht permanent drin wohnen, aber das lässt sich natürlich auch super vermieten, wenn man jetzt sowas hat als Ferienhaus oder ähnliches. Hat ja natürlich sehr viele Anwendungsfälle, aber das ist schon mein Ziel jetzt auch für die Zukunft, dass ich mein eigenes Vagabondo Tiny House habe.
Ja, und ich wohne aktuell mit meiner kleinen Family im Speckgürtel von München. So. Wir sind ein bisschen rausgezogen, mit einem großen Garten noch. Und da planen wir schon auch eigentlich, dass wir da so ein kleines Häuschen reinstellen. Wahrscheinlich auch die 13 auf 340 Variante.
Ja. Super spannend, weil ich glaube, jetzt hat man gerade an euch dreien schon drei komplett unterschiedliche Nutzergruppen kennengelernt. Also ihr bildet das sogar im Team ab. Wir kommen einmal zum Finale schon wir schließen unseren Podcast, und jetzt fällt immer auf, wer ihn schon gehört hat. Wir schließen unseren Podcast immer mit drei Tipps für den Handwerker tatsächlich ab. Dann dürft ihr euch jetzt jeweils einen Tipp kurz überlegen. Was für einen Tipp habt ihr aus eurer Arbeit vielleicht auch in eurem Startup, wo ihr sagt, wenn das Handwerk das umsetzen würde, dann würde es vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung gehen.
Okay. Also ich finde, also einfach vom persönlichen Aspekt und das Digitalisieren. Also das auch nicht vergessen, dass es Social Media gibt. Das ist irgendwie voll das wichtige Tool heutzutage. Das vergesst es nicht so, ne?
Ja. Also was ich als Allerwichtigstes finde, ist Kommunikation. Die Handwerker sind sicherlich einfach sehr beschäftigt. Die haben tausend Dinge im Kopf, müssen dann das und das machen. Also die haben To-Do-Listen ohne Ende. Und da fällt es sicherlich mal schnell unter den Tisch. Und wie gesagt, es gibt Tools. Wir nutzen zum Beispiel auch Slack, um mit der Produktion zusammenzuarbeiten. Und das hat die Kommunikation deutlich verbessert. Jedoch ist da immer noch Verbesserungsbedarf. Und Kommunikation ist für mich fast das Wichtigste in jedem Unternehmen, glaube ich. Weil wenn da was schief geht, gibt es Fehler und alles Mögliche. Also Kommunikation, absolut.
Ja, da habt ihr schon mal sehr gute Punkte genannt. Schauen wir mal, was mir noch überbleibt. Nee, ich sage jetzt mal was ganz Allgemeines, und zwar, was vielleicht irgendwie auf jeden Berufs- oder auf jede Berufsgruppe fällt, immer positiv zu sein oder auch immer Spaß zu haben bei dem, was man tut, weil das ist letzten Endes, glaube ich, immer das Wichtigste, ja.
Ja, vielen Dank für diese drei Tipps einmal für unsere Zuhörer. Und ich glaube, das hat man auch in dem Podcast schon gehört und herausgestellt. Also zum einen, dass ihr den elterlichen Betrieb da auch neue Impulse reingesendet habt, wenn ihr so Tools wie Slack nutzt oder andere Apps, von denen du gesprochen hast. Aber auch die Kommunikation quasi sowohl intern als auch extern. Man findet euch da ja auch auf den bekannten Kanälen, kann euch folgen auf LinkedIn, auf Instagram, überall, genau. Und kann sich da auch einen guten Eindruck machen, was ist das hier für ein Objekt. Aber dann doch bitte nicht nur digital, sondern kommt auch mal her. Und zwar, wir sind ja hier in München im Englischen Garten und zu besuchen ist das Objekt, oder?
Wie ja, genau, das ist kein Problem. Wir möchten uns natürlich immer für jeden Besucher Zeit nehmen, deswegen einfach per E-Mail oder wir haben auch auf der Webseite ein Kontaktformular. Da könnt ihr euch dann einfach anmelden und wir machen mit euch dann hier die Besichtigung vor Ort. Und ja, da nehmen wir uns gerne Zeit für euch, ja.
Und einen kleinen Geheimtipp, eine Sneak Peek, die wir jetzt nicht abgesprochen haben, aber wenn man das live im Podcast anmoderiert, dann muss man der Einladung ja wahrscheinlich auch Folge leisten. So ist zumindest die Planung. Für alle, die aus Waldeck-Frankenberg kommen, wir machen mit Network Waldeck-Frankenberg wieder das bekannte Kamingespräch und das findet am 1. Dezember statt in Frankenberg tatsächlich in diesem Jahr. Und da werden wir wahrscheinlich auch euch begrüßen dürfen und über Wohnen auf dem Land sprechen mit vier verschiedenen Panels Teilnehmern. Und wer euch live kennenlernen möchte, aus Waldeck-Frankenberg kommt, da gerne aufs Kamingespräch kommen.
Und sonst findet man euch natürlich auch im Netz unter vagabundo-tinyhouse.com. Direkt international. Mal gucken, was da noch so kommt. Also seid gespannt und folgt Vagabundo auf den besagten Kanälen. Und wir danken euch für das Gespräch. Für die herzliche Aufnahme hier in eurem Tiny House und für die Stunden, die wir heute mit euch hier samt Besichtigung verbringen durften.
Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt unseren wohlverdienten Kaffee. Jetzt müsste die Maschine warm sein. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de. Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Network Waldeck-Frankenberg und der Feltung GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.